Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, warum wir uns gerade in London rumtreiben und über unsere OMR-Learnings. Und im zweiten Teil haben wir Hannah von Edding zu Gast. Mit ihr sprechen wir über ihre Community-First-TikTok-Strategie. Sehr inspirierend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Grüße aus London. Wir haben uns verkrümelt. Nach dem OMR-Wahnsinn sind wir jetzt auf die Insel ausgezogen für ein paar Tage.
Ja, stimmt.
Und machen eine kleine Studienreise. Wir treffen ganz, ganz viele Leute von Kreativagenturen, von Plattformen und wollten einfach mal den Kopf ein bisschen aufmachen und schauen, was so State of the Art in einem anderen Land ist in der Kreativbranche, wo es hingeht mit KI, mit Innovation, mit Kreativität. Und wir sind jetzt gerade mittendrin, gestern gelandet und ich bin richtig heiß auf die nächsten paar Tage.
Ja, und eigentlich wollten wir jetzt im ersten Teil mal ganz kurz über unsere OMR-Learnings sprechen. Ich würde direkt mal reinstarten mit dem ersten. Und zwar, ich habe das tatsächlich schon vorher auf Instagram relativ häufig gesehen. Deswegen will ich die Credits gar nicht Pip Glöckner geben. Aber er hat es halt nochmal zusammengefasst auf der OMR. Und zwar hat er gesagt, dass er glaubt, dass die Marketingbudgets steigen. Und ich habe das auch schon von ein paar Kreativen gelesen. Und ich finde das eigentlich ganz inspirierend, weil wenn Content Kreation accessible für alle wird. Das heißt, fast, also jeder ist in der Lage, was auch immer er möchte, zu kreieren, zu produzieren, dann ist ja das, was man sagt, viel wichtiger. Ne? Also wenn jeder Access hat. Und dadurch sagt eben auch Pip Glöckner, dass die Marketingbudgets steigen werden und wir eigentlich so ein bisschen im Golden Age vom Marketing sind, das habe ich jetzt gesagt. Und dass es natürlich auch immer mehr Geld gibt, einfach aufgrund von weniger Software-Geld, was ausgegeben werden muss. Das weiß ich nicht, aber hat er gesagt, ich glaube ihm, ich halte ihn für extrem smart. Und das fand ich irgendwie super inspirierend, weil es auch nochmal so eine Gegenthese ist eben zu, okay, wir verlieren alle unsere Jobs und alle werden ersetzt und KI übernimmt alles. Jetzt sehr harsch ausgedrückt, aber es ist ja schon irgendwie so ein bisschen was, was immer mitschwingt. Und ich meine, wir sind unter einem extremen Effizienzdruck, aber ich fand das nochmal so eine ganz schöne Gegenperspektive, die sehr motivierend ist und sehr positiv geframed.
Ja, voll. Also was sein Hauptargument war, war, dass Software aufgrund von den ganzen Daten und weil da eben auch die ganzen Programmierer und die ganzen Developer von den AI-Labs dran sitzen, das erste ist, was halt sehr stark wegautomatisiert wird und dass das Budget, was da gespart wird, dann ins Marketing geht. Weil wenn die Software übergleich ist, ich glaube, er war sehr auf Softwarefirmen fokussiert, aber ich finde es genau wie du sagst, das wird auch auf Content übertragbar sein. Aber dass dieses Budget dann ins Marketing geht, das bedeutet nicht unbedingt, dass im Marketing mehr Leute arbeiten werden in Zukunft, aber dass die stärkeren Budgets wieder auf dieses Handwerk geht, sich zu differenzieren. Und das ist eine richtig spannende, steile These. Und da gucken wir sehr erwartungsvoll in die Zukunft. Und was er auch gesagt hat, das wäre mein Takeaway. Das fand ich richtig cool, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, um ehrlich zu sein, aber ich fand es trotzdem nochmal cool, die Idee, sich ein Beirat zu bauen aus so Legendary Thinking Minds. Also beispielsweise Steve Jobs zurückzubringen oder David Ogilvy zurückzubringen oder Warren Buffett, das lebt er noch. Aber im Endeffekt jede dieser Persönlichkeiten, für die einen Agenten zu bauen, den zu füttern mit den Denkweisen, mit den Handlungsprinzipien, mit den Werten und dann unternehmerische Entscheidungen oder generelle Diskussion mit diesem Beirat zu führen. Und dann, wenn man das sauber aufbaut und du hast das quasi als ein Setup und dann die unterschiedlichen Agenten darunter, dann hast du ja so eine Diskussion und du siehst dann, okay, Person A denkt so, Person B denkt so, die diskutieren das dann aus und du folgst quasi diesem Gedankenprozess und dieser Denkarbeit und kannst dann für dich selber eine Entscheidung treffen, zu welcher Seite du tendierst. Und das finde ich irgendwie cool, weil das ist wirklich damals nicht möglich gewesen ohne KI. Und das jetzt zu haben und die Power dazu zu haben, da habe ich natürlich direkt während des Vortrags mit Claude eine kleine MD-File gebaut. Die ist noch nicht perfekt, aber das ist etwas, was ich die nächsten Tage mal weiter vorantreiben möchte.
Cool. Und ich würde sagen, für Learning 3 müsst ihr den Blog angucken.
Ganz genau.
Bis dann. Viel Spaß im zweiten Teil.
Hannah Domeyer ist seit fast 10 Jahren bei Edding, einer der bekanntesten deutschen Marken weltweit und verantwortet dort als Teamlead Social Media eine der ungewöhnlichsten TikTok-Strategien im deutschen Markenumfeld. Bevor sie zur Marke kam, baute sie sich selbst als Creatorin auf, Erst mit einem Kreativblog während ihres BWL-Studiums, heute noch aktiv mit ihrem eigenen Keramik-Account. Dieser Doppelblick, innen und außen gleichzeitig, ist der Grund, warum sie heute hier sitzt. Hannah hat TikTok für Edding komplett umgebaut. Weg vom Contentplan hin zur Community als Operating-System für alles, was auf dem Kanal passiert. Herzlich willkommen!
Hi!
Vielen Dank! Hi!
Was schön, dass du da bist. War alles korrekt? Mein kleiner Aufsatz hier.
Ja,
100%. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein, weil ich das Thema unfassbar spannend finde. Viele Marken schreiben nämlich noch einen Contentplan wie 2018, füllen den mit Themen, die sie selbst relevant finden. Ihr habt das oder du hast das auf Edding und vor allem für TikTok abgeschafft und neu gedacht. Erzähl mal kurz, woher kommt das und was macht ihr da?
Ja, also wir haben tatsächlich ursprünglich, und da nehme ich jetzt alle Marken in Schutz, die es noch nicht machen, ganz klassisch TikTok gestartet mit so einem Employer-Branding-Fokus. Also die Marke irgendwie bei der Gen Z positiv zu positionieren, viel Mitarbeiter gezeigt, Trends aufgegriffen und für uns aber so Schritt für Schritt gemerkt, da geht noch mehr, wenn wir das anders machen als andere. Und wenn wir uns da nicht in diesen Einheitsbrei bewegen, der da vor, ich würde sagen, 3-4 Jahren vor allem gelebt hat, sondern für uns unseren Weg finden. Und wir haben natürlich gerade im deutschen Markt eine extrem starke Marke, eine bekannte Marke. Das heißt, es war für uns jetzt nicht komplett schwierig, eine Community anzufangen aufzubauen. Was aber für mich total wichtig ist, dass wir die Community auch mit relevanten Inhalten bespielen. Und da kam eben diese, wir nennen es dann Stitch-Strategie, ins Spiel, zu sagen, die User fragen uns ja Sachen. Die wollen Sachen über unsere Produkte wissen. Wir haben diesen großen Vorteil, jeder hat irgendeinen Edding zu Hause, einen Marker, einen Stift, hat irgendeinen Anwendungsfall dafür. Und wir haben aber auch Produkte, die sind erklärbedürftig. Und das meint man vielleicht am Anfang nicht, wenn man nur einen Marker, einen 3000er, so einen Permanentmarker in der Hand hat. Aber die Leute möchten ja dann wissen, wie kann ich den Edding wieder entfernen, wenn die Kinder irgendwo aufgemalt haben. Oder wir haben Stifte, die muss man anpumpen. Das heißt, die muss man schütteln, dann muss man die aktivieren. Wie macht man das eigentlich? Und genau solche Kommentare haben wir bekommen und haben uns dann entschieden, einfach direkt darauf zu antworten. Und Schritt für Schritt ist dann auf einmal eine Strategie entwickelt, die komplett von dem abweicht, was wir auf Instagram, was wir auf YouTube, Facebook machen. Und wir haben uns wirklich 100% darauf konzentriert, den Content darauf aufzubauen, was der User sehen möchte, was er uns in den Kommentaren, was sie uns in den Kommentaren fragen. Und das ist am Ende jetzt zu unserem Contentplan geworden. Wir haben auch eine gewisse Vorplanung in dem Sinne, dass wir natürlich eine Menge an Kommentaren haben, die jetzt über die Zeit reingekommen sind und dann natürlich wissen, okay, da ist ein Kommentar, den könnte man vielleicht zu einem Produktlaunch mal gut verwenden, weil man darauf aufbauen kann. Aber tendenziell ist es eben ein ganz anderer Ansatz, als wir auf den anderen Plattformen haben, ja.
Der Contentplan ist ja für ganz viele Unternehmen wie so eine Art Rückgrat, ne? Also so eine Sicherheitsbank. Kannst du mal ganz konkret aus einem Beispiel von der letzten Woche oder dem letzten Monat erzählen, wie das dann bei euch abläuft, ohne diesen klassischen Plan?
Also ganz konkret kann ich es dir in dem Sinne erzählen, dass ich ja selber operativ den Kanal nicht verantworte, sondern mein Team das macht. So, ne? Aber in dem Sinne, ja, natürlich kann ich das machen. Es ist so, dass meine Mitarbeiterin Helen, die hinter unserem TikTok-Account steht, guckt in der Woche, welche Postings kamen denn oder welche Postings sind online gegangen, mit welchen Themen und welche Kommentare haben wir dazu bekommen. Und wirklich, wirklich die Kommentare einfach in der App durchgeht und sich dann immer schon mal während der Zeit Drafts anlegt. Also kannst du in die TikTok-App reingehen und kannst den Kommentar nehmen, kannst du mal sagen, okay, ich möchte ein Video dazu erstellen als Reaction und kannst das dann erstmal als Draft speichern. Und wenn dann der Punkt kommt, wo wir sagen, heute wollen wir das hochladen, dann ist sie im Office, ist zu Hause und filmt eben dieses Asset sehr nativ mit ihrem Smartphone, ohne jetzt irgendwie das groß vorher zu schneiden, sonst was, in der App, manchmal auch in der CapCut-App und dann entsteht der Content in dem Sinne super kurzfristig und eben sehr, sehr produktnah und ohne große Produktion und damit, glaube ich, auch so nativ für die Plattform funktionierend. Und damit, ja, geht er total gut in den Look and Feel ein und für uns als Edding sind wir damit relevant mit den Inhalten.
Und durch wie viele Freigabeschlaufen muss die Helen dann noch, wenn sie das Asset gedreht hat?
Keine.
Das entscheidet
also,
sie selber.
Das entscheidet sie selber. Ich habe, also für mich ist es so ein Leadership-Approach, dass ich ja das Vertrauen haben muss, dass mein Onboarding auf Themen so gut ist, dass der Mitarbeiter nachher selbstständig agieren kann. Und dementsprechend gibt es für TikTok keinerlei Freigabeschleifen.
Oh, das finde ich aber inspirierend. Und das können sich ja Marken für Agenturen auch mal überlegen, nein, Spaß.
aber, ja, am Ende wäre das ja schön. Also ich finde am Ende, also auch zwischen Agentur und Marke sollte die Partnerschaft, nicht am Ende, sondern in ihrem Zenit in dem Sinne halt dahin kommen, dass die Agentur die Marke genauso gut versteht, wie die Marke sich selber versteht. Und das finde ich eine ganz große Verantwortung bei Marken, diese Klarheit für sich selbst zu finden. Und ihre Marke so konkret zu definieren, dass sie das weitergeben können. Weil die machen ja nichts anderes an die eigenen Mitarbeiter. Also ne, auch das interne Onboarding, da findet man sich vielleicht dann teilweise sogar mehr Zeit als für eine Agentur. Wenn du aber in eine Agentur investierst, solltest du genauso wie in den Mitarbeiter investieren und auch da diese Zusammenarbeit auf der Tiefe machen.
Also ja, voll. Wir hatten lustigerweise auch mal zwei Partner, beziehungsweise haben immer noch einen Partner. Das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Da ist das auch genauso. Also wir haben eine Strategie gemeinsam ausgearbeitet. Wir haben so ganz grobe, so visuelle Leitplanken. Und wir treffen uns aber einfach einmal im Monat mit einer Analyse. So, da geht auch nichts mehr durch die Freigabeschleifen. Aber es ist ja heutzutage schon eher seltener, würde ich sagen. Ja. Ne? Leider, ja, leider.
Ja, ich glaube, was du halt dann ganz gut machen kannst, ist so ein bisschen zwischen der Identität der Marke und dem Auftritt zu differenzieren. Und diese Identität speist du ja in so eine Strategie mit rein und der Auftritt kriegt dann seine Flexibilität und diejenigen, die Kompetenz haben, die auf der Plattform aktiv sind, können am besten beurteilen, was funktioniert. Viel besser als jede Marke. Und ich glaube, da so ein bisschen diese Offenheit bringt am Ende den Erfolg. Und Zahlen in der Regel geben einem dann auch recht.
Genau, die geben einem halt auch super schnell das Feedback, ne?
Ja.
Also mal kurz eine Frage, das Profil von deiner Kollegin, ist mir der Name entfallen, Helen?
Ja, Helen.
Genau. Genau. Woher kommt sie her? Also kommt sie aus dem Community Management? Ist sie selber Creatorin? Ist sie Social Media Schweizer Taschenmesser, ne?
Wir können kurz in Helens Lebenslauf. Helen hat einen extrem vielfältigen Lebenslauf, würde ich sagen. Also hat unterschiedlichste Sachen schon in unterschiedlichsten Unternehmen gemacht und ist bei Edding, sie wird es wahrscheinlich so ein bisschen bezeichnen, aufgegangen, weil sie das erste Mal in der Intensität in dieses Community Management, in eine Community aufbauen, in vor allem Outbound Community Management und Inbound Community Management reingegangen. Und hat diesen Bereich für Edding extrem geformt. Also ist auch diejenige, die bei uns, wir haben so interne Lernmodule, um allen Social-Media-Managern, die weltweit für uns aktiv sind, die Marke weiterzubringen. Und sie hat das aufgebaut und es ist genial. Also ich beneide sie immer wieder für ihre Gedanken, für ihren Humor, den sie halt auch in ihre Haltung, die sie auf die Kanäle reinbringt.
Ja, das ist cool. Also ich finde halt vor allem diese Konsequenz sehr bemerkenswert, mit der ihr das macht. Also weil viele Marken reden von Community, aber im Endeffekt haben sie ihren Plan, der aus irgendwelchen internen Zielen oder aus dem Produktmanagement-Team oder aus dem Kampagnenteam kommt. Und dann wird Social wieder als Kommunikationskanal verhunzt und dann werden die Themen da reingepresst und ihr dreht den Spieß hier um. Ihr habt ja wirklich Community als Operating System. Ihr seid Community First fast schon. Und ich finde eigentlich Management trifft, also Community Management ist eigentlich der falsche Begriff, weil ihr managt die Community ja nicht eher. Engaged mit ihr, ihr fördert sie, ihr baut Pflege. Die Marke. Ja, ne, also es ist ein anderes Mindset. Ihr kommt wirklich aus den Leuten heraus. Ne?
Ja, und ich muss auch sagen, also die Rolle des Social Media Managers, nennen wir sie in dem Moment nochmal so, die bringt so viel mehr Spaß, wenn du eine Community hast. Wenn du halt die Leute wiedererkennst in den Kommentaren, wenn du mit denen, also auch bezeichnend ist eigentlich, dass du dann, wenn du gerade im Outbound-Community-Management aktiv bist, auf einmal Leute wieder triffst, die auch auf unserem eigenen Profil unterwegs sind, die dich dann matchen und dann kommentierst du untereinander. Und diese Persönlichkeit, die jemanden, der eine Community führt, für eine Marke da reinbringen kann, ohne zu privat in einem gewissen Maße zu werden, sondern immer wieder sich bewusst zu sein, ich agiere hier als Marke, nicht als Privatperson, aber trotzdem diesen humanen Charakter. Das ist das ja, wo Social immer weiter hingeht und wo auch der Erfolg einfach ganz stark, den man ganz stark sieht.
Ja. Ich habe mal ganz kurz eine Out-of-the-Box-Frage, weil du mich gerade dahin gebracht hast. Es gab ja jetzt, oder gibt es ja schon länger, aber jetzt glaube ich gerade gab es da wieder einen kleinen Shitstorm für Teddy, weil da der Community-Manager oder die Community-Managerin halt genau das nicht geschafft hat. Ne? Also die Trennung zwischen privat und, okay, ich agiere hier für eine Marke. Wie definiert ihr das? Also ich finde das generell sowieso schwer, muss ich sagen, ne? Weil im Endeffekt bist du halt ein Mensch, der da sitzt.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach gewisse Grenzen, die du nicht überschreiten darfst. Wie habt ihr das bei euch intern gelöst?
Wir haben als Adding Group, also als Unternehmen, als Unternehmung sehr intensiv uns mit unseren Markenwerten beschäftigt. Und das nicht nur jetzt in der kommunikativen Perspektive, sondern jeder unserer Mitarbeiter ist in den letzten ein Jahr durch einen Werte-Workshop durchlaufen, die von den Führungskräften durchgeleitet wurden. Und jeder von uns beschäftigt sich extrem regelmäßig mit den Werten, unabhängig davon, ob er externe oder interne Kommunikation oder ne, Produktentwicklung oder Facility-Management macht. Und ich denke, wenn du das bei deinen Mitarbeitern erreichst, dass sie tatsächlich sich der Werte bewusst sind und auch mit den Werten des Unternehmens identifizieren können, dann schaffst du schon einen ganz guten Rahmen dafür, dass klar ist, was sagen wir als Marke und was sagen wir nicht. Also diese Leitplanken definieren sich durch das, wie unsere interne Kultur ist. Und dadurch können wir auf jeden Fall in dem Moment sehr gut sicherstellen, was darf ich als Person, als Adding agierende Persönlichkeit nach außen kommunizieren und was ist vielleicht auch nicht, was entspricht nicht unserer Marke. Also ich glaube, Werte sind da und die Haltung ein extrem wichtiger Bestandteil, den du wie die Tinte im Blut sozusagen den Leuten reinbringen musst, bevor du sie auf sowas loslassen kannst und ihnen einfach ohne eben Freigabeschleifen den Freiraum geben kannst.
Boah, toll, nur ein Gedanke und dann machen wir weiter im Skript. Ein Gedanke dazu, kennst du SAS? Das ist, ich glaube, eine skandinavische Fluggesellschaft.
Ja, ja.
Und ich habe mal, das Vergnügen gehabt, den Marketingleiter kennenzulernen. Und der hatte erzählt, im Vergleich zu Lufthansa, also Lufthansa hat wirklich ein 1000-seitiges Onboarding-CI-Buch, wo drin steht, wie groß die Schrittlänge ist, die ein Captain oder eine Kapitänin machen darf auf dem Flughafen. Also wirklich engineered, als wäre der Mensch ein technisches Produkt, was du steuern kannst. Sehr deutsch. Ja. Und SAS hingegen hat, genauso wie du, hat so eine Art Wertebuch, wo so der größte und wichtigste Leitsatz ist, ich weiß nicht mehr genau, wie er geht, aber ungefähr treat every customer like a friend oder sowas. Ne? Und dann überlässt du halt eben, weil du die richtigen Leute reinholst im Hiring, den Freiraum, diesen Wert zu interpretieren auf ihre Art und Weise. Und das ist, finde ich, total spannend, so Organisation zu steuern, Entscheidungen zu steuern, Verhalten zu steuern über Werte und Kultur. Ja.
Richtig cool. Also ich kann es auch sagen, wir haben 4 Werte und ich glaube, viel mehr braucht es nicht. Ne? Also brauchst keine Listen zu machen von 12 Sachen und noch Mindsets und ewig vielen anderen Dokumenten. Also es ist in dem Sinne, vielleicht klingt es kompliziert, aber es ist total simpel. Wenn du halt in so einem Workshop für dich dann als Team für jeden Einzelnen übersetzt, was bedeuten diese Werte für mich, wie kann ich mich damit identifizieren, wo ich sehe ich vielleicht auch als Person meine Grenzen und dann damit auch arbeitest. Also sowas findet bei uns auch im Monthly and Daily statt. Ne? Da schauen wir auch, okay, entspricht das denn überhaupt unseren Werten eine Kooperation? Steht der Kooperationspartner für was anderes, als wofür wir eigentlich stehen wollen? Und dann auch zu Dingen Nein zu sagen, um bei sich zu bleiben. Das gibt einem ja auch ein extrem gutes Gefühl nachher.
Kannst du eure Werte teilen?
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt bin ich nicht ganz neugierig. Ich bin auch
gespannt. Was
kommt jetzt? Ja. Also wir haben den Pioneering Spirit als eines unserer Attribute. Mhm. Wir haben Truly Caring, was für mich als Führungskraft sowohl in die Richtung des Vertrauens, aber auch in die Richtung des Bewusstseins und der Empathie für meine Mitarbeiter und für das, was sie leisten, haben. Wir haben Authenticity. Und wir haben das Empowerment, wo wir einfach sagen, wir unterstützen uns gegenseitig, auch Dinge auszuprobieren, auch Fehler zu machen und nicht nur von einer offenen Fehlerkultur zu sprechen, sondern sie tatsächlich zu leben und einfach auch im Social-Bereich, glaube ich, mal so ein bisschen Risiko einzugehen. Und das können wir so gut, weil wir können sehr schnell Dinge tun und ausprobieren und lernen extrem schnell, ob etwas funktioniert. Wir müssen nicht erst einen großen Produktentwicklungszyklus durchlaufen. Und das macht es vielleicht für uns im Team auch einfach, diese Werte auch zu leben. Ja.
Cool.
Okay, so, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage zu eurem TikTok-Content. Ja. Ihr reagiert auf Fragen der Community mit eigenen Videos. Wie entscheidet ihr denn genau bei den Fragen, die jede Woche reinkommen, welche davon ein Video wird und welche nicht?
Ist herausfordernd, würde ich sagen. Wir können nicht, wir bräuchten sehr lange, um jeden der Kommentare zu beantworten mit einem Video. Ne? Also das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Am Ende Faktoren, die reinlaufen, ist das für uns interessant? Also haben wir uns die Frage vielleicht auch schon mal gestellt oder haben wir sie uns noch nie gestellt und probieren auch Dinge aus? Also wir haben gerade diese Adding-Entfernen-Format, was eins ist, was extrem gut ankommt, weil ich glaube, Leute einfach auch gespannt sind, was funktioniert und was nicht. Und da ist es so, dass die Leute uns Vorschläge geben, womit wir Edding im nächsten Video entfernen sollen. Also sei es Essig, Zitronen, Zahnpasta, Sonne. Und dann probierst du natürlich auch, also machen wir Stitch auf die Sache, die zum Beispiel am häufigsten genannt wird oder auch eine Sache, die wir halt selber noch nie drüber nachgedacht haben und total neugierig sind, funktioniert es. Dann filmen wir das mit und schalten das online. Und ich glaube, da so ein bisschen den Mut zu haben, auch Dinge auszuprobieren. Wir haben auch manchmal Negativkommentare, natürlich, wie ich glaube, alle Marken das irgendwann mal haben. Und auch die aufzugreifen und auch dazu Content zu machen, ohne sich zu verteidigen, aber vielleicht in einem gewissen Maße eine Transparenz zu bieten als Marke, weil unsere Produkte teilweise erklärungsbedürftig sind, weil auch so ein Marker irgendwann mal eintrocknen kann. Das kann passieren. Ne? Deswegen nutzt die Marke einfach, seid aktiv damit. Ne? Nutzt die als Tool für euren Alltag und lasst sie nicht in euren Taschen liegen. So. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus, was kommt häufig rein, was ist für uns auch spannend, was zahlt natürlich auch auf Strategien ein, die wir haben, was können wir vielleicht für Produktlaunches nutzen und filtern in dem Sinne, es gibt keinen Kommentar, den wir pauschal ausschließen würden, sondern es ist immer, was ist für den User tatsächlich dann relevant.
Ja, und sag mal, was habt ihr für eine Content-Frequenz? Weil ich hätte jetzt gedacht, der Production-Aufwand, ne, also ist wahrscheinlich überschaubar, der Impact dafür hoch. Man könnte ja auch mal 10 Videos am Tag raushauen. Habt ihr damit experimentiert? Ja. Wo habt ihr euch eingependelt?
Da möchte ich gerne hin. Also ich will, dass wir genau das machen. Ich meine, man sieht ja im Moment sehr stark den Trend von diversen großen Persönlichkeiten, vor allem aus dem Supplement-Bereich, die eben genau diese Strategie verfolgen und sagen, okay, ich habe hier heute 80 Videos am Tag raus. Man muss so ein bisschen sagen, meine Social Media Manager in meinem Team, die machen nicht nur den Content und das nach außen, sondern die machen die ganze Strategie, ist Reporting, Optimierung, ist Advertisement. Also jeder hat so einen komplett full Social Kompetenz und dementsprechend können sie leider aktuell nicht nur Content raushauen, aber ich will, dass wir da hinkommen und das auch ausprobieren und machen. Und ich weiß, sie sind da auch super offen für. Und es sind dann einfach Tests, die man sich definiert, ein bisschen Zeit, die man sich früher nehmen muss und es vielleicht nicht gerade parallel zu einer Kampagne machen. Aber im Moment sind es, glaube ich, 3 bis 5 Videos, die wir so in der Woche veröffentlichen, um einfach auch dem User möglichst viel relevanten Inhalt dann trotzdem auf einer guten Qualität zu bieten.
Spiegelt ihr den Content auch auf Instagram oder YouTube Shorts?
Ja, wir haben damit angefangen, also so in den letzten Monaten. Ich sage aber ehrlich, es ist ein bisschen herausfordernd, weil wir, ich glaube, die Frage kommt auch nachher noch, mittlerweile so um die 88 Social-Media-Profile cross alle Plattformen und alle Ländergesellschaften haben. Das heißt, Sprache ist ein extrem relevanter Faktor. Und die Kommentare, also die Videos funktionieren, weil sie Stitch-Videos sind, weil sie eben die Frage des Users mit drin haben. Und wir selber, mein Team sitzen im Headquarters, das heißt, wir stellen Inhalte zentral für all unsere Märkte, alle Social Community Manager weltweit zur Verfügung. Und die Editierung der Assets findet dann lokal statt. Das heißt, wir müssen da jedes Mal ein Asset editieren, eine Übersetzung machen, um das Asset überhaupt hochladen zu können, weil es häufig, wenn du nur die MP4 sehen würdest, nicht so viel Sinn ergibt. Wenn du aber den Kommentar dazu siehst, dann gibt es auf einmal ganz viel Sinn. Das heißt, wir machen das nicht mit allen Assets, sondern wir machen das da punktuell, wo es auch zum Beispiel sprachneutral funktionieren kann und sind aber gerade sozusagen auf dem Weg dahin, mehr lokale Relevanz in unsere Inhalte reinzubekommen, indem wir uns mehr Aufwand nehmen, mehr Aufwand in Kauf nehmen und noch mehr vertexten von unseren Assets. Also einfach mehr Übersetzungen reinmachen, auch wenn das halt für eine Marke natürlich Aufwand bedeutet, glaube ich, ist das genau dieser Fleiß, der notwendig ist, um mit solchen Inhalten dann auch relevant zu sein.
Ja, ich glaube, das ist das klassische Spannungsfeld zwischen global und lokal, wo, glaube ich, jede Marke Herausforderungen hat und nicht der Weg an sich, global eine Strategie, eine Plattform, einen Way Forward zu haben, der dann aber nicht 1:1 lokal übersetzt wird, sondern eben eins, wo das Lokal eine Freiheit ist, das umzusetzen, zum Leben zu erwecken.
Du brauchst genau diese Anpassung, weil das muss man auch sagen, du kannst halt zentral ganz viel wissen und du kannst die Marke kennen, aber du wirst niemals so tief in Sprache, in Kultur sein, wie jemand, der vor Ort lebt, der zu dieser Gesellschaft hört, der gegebenenfalls auch zur Zielgruppe gehört und Social Media ist zwar wahnsinnig global von dem Zugang, den wir alle dazu haben, aber jeder Feed sieht anders aus. Und ich glaube auch, dass kulturell Feeds nochmal anders wirken und andere Themen relevant sind. Und deswegen brauchst du diese Freiheit und solltest als Marke niemals allen den gleichen Plan zu 100% verpflichtend zur Verfügung stellen und keine lokalen Assets ermöglichen. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du da diese Freiheit auch, so wie ne, ich keine Freigabe von TikTok-Content mache, solltest du auch da den Leuten, die ihren Markt kennen, diese Freiheit lassen, das zu leben.
Ja. Ja. Du meintest gerade, ihr habt 88 Social-Media-Kanäle weltweit bei Edding. Ja. Und jetzt macht ihr auf TikTok mit dieser Stitch-Funktion ja schon etwas anders als auf den anderen Kanälen. Meine Frage da wäre, große Herausforderung, die viele Marketingentscheider und Entscheiderinnen gerade haben, ist, wie führe ich denn eine integrierte Marke, wenn so dieses alte Marketing-Imperativ, überall gleich zu sein, nicht mehr funktioniert? Also Konsistenz ist ja nicht mehr das, wie wir heutzutage Marken führen auf Social.
Ja.
Wie führt ihr das? Also wie führt ihr 88 Social-Media-Kanäle irgendwie integriert?
Ja, es ist eine große Herausforderung, das erstmal vorweg. Wir haben aber, glaube ich, gerade durch Dinge, die ich eben schon gesagt habe, durch unsere Unternehmenswerte, durch am Ende eine sehr klare Social-Media-Strategie, die wir je unserer Plattformstrategien haben, einen sehr guten Rahmen geschaffen. Also es gibt nicht nur das, was jetzt vor allem viele in Deutschland unter Edding verstehen, eben unseren Permanentmarker und unsere klassischen D2C-Produkte, sondern wir haben auch noch eine ganze Social-Media-Strategie für unseren Industry-and-Trades-Bereich. Also da, wo wir tatsächlich den professionellen Handwerker mit ansprechen. Das heißt, da müssen wir nochmal einen anderen Rahmen bieten. Dann haben wir auch den Education-Bereich mit Educators of Tomorrow, wo wir wiederum einen ganz anderen Content-Ansatz haben. Das heißt, diese Vielfalt an Kanälen beinhaltet auch eine Vielfalt an Zielgruppen. Und ich glaube, darüber sich bewusst zu sein, ich muss die Zielgruppen unterschiedlich ansprechen. Ich kann den Schritt gehen. Ne? Also gibt natürlich auch die Diskussion global oder zentrale und dezentrale Kanäle. Ich kann aber diesen Schritt gehen und bewusst mich entscheiden, Zielgruppen spezifisch anzusprechen, muss dann aber als Marke diesen Rahmen finden. Also ne, das, was ich vorhin meinte mit der Identität als Marke und dem Auftritt. Der Auftritt muss unterschiedlich sein, sonst wirst du nicht erfolgreich sein. Die Identität, die musst du dir beibehalten. Das musst du als Marke schaffen. Und dafür brauchst du ein starkes Brandmanagement und dafür brauchst du auch das Bewusstsein der Marke, sowohl in einem Produktmarketing, in einem Zielgruppenmarketing, in einem Trademarketing, in einem Social-Digital-Marketing.
Ja, krass. Du bist ja, hat Pascal eben im Intro so schön gesagt, du bist selbst seit Jahren aktiv als Creatorin mit einem eigenen Kanal. Ja. Kann eine Marke auf TikTok überhaupt erfolgreich sein, wenn niemand im Team je selbst Content kreiert hat?
Nein.
Okay.
Kurze, einfache Antwort. Nein, lass uns reingehen. Also ich bin extrem davon überzeugt, dass du, egal ob als Social Manager, Community Manager oder überhaupt als Führungskraft, nicht selber aktiv auf den Plattformen bist, kein Sparringspartner für deine Kollegen, für deine Mitarbeiter bist. Also wenn du nicht selber die Pains kennst, die es gibt, wenn du nicht selber die Entwicklungen kennst, die passieren, neue Funktionen, die in den Apps möglich sind, wie möchtest du denn dann State of the Art bleiben? Also wie willst du dahin kommen, das zu machen? Und ich glaube, wir müssen immer differenzieren von dem Berufsfeld als Social Media Manager und von dieser Passion, die aber in der Regel alle Social Media Manager haben, diese Kanäle voranzubringen, diese Plattform natürlich auch im Privaten nachher zu nutzen, Dinge zu erleben. Wir haben uns ja sehr bewusst dafür entschieden, nicht einen Job zu machen, der um 17 Uhr zu Ende ist, sondern wir wollen ja das Ganze voranbringen und diese Passion geht, glaube ich, aufgrund einfach der Alltagsnutzung von Social Media über Arbeitszeiten hinaus. Und wenn du dann als Creator aktiv bist und sei es, dass du wirklich selber vor der Kamera stehst oder nur eben für ein Thema brennst und das kommunizierst, sammelst du ja Erfahrung und die, also von denen profitierst du einfach immens, wenn du das dann in deinem Berufsalltag machen kannst. Und bei mir ist das Schöne, dass ich halt im kleinen Scale Dinge ausprobieren kann, bevor wir die dann versuchen, bei Edding auszurollen. Ne? Also gerade zum Beispiel Thema TikTok-Shop ganz am Anfang. Ne? Haben wir mit meiner Keramik-Brand einfach gemacht. es war ein Ultra-Pain. Du kannst es halt am Anfang die technische Anbindung, die TikTok-Shop da zur Verfügung gestellt hat, an SAP-Systeme. Das war halt nicht gut. Aber dieses Learning konnten wir machen, bevor wir bei Edding erstmal, ne, in einem Mittelständlerkonzern, erstmal x Abteilungen reingeholt haben, irgendwelche Projektpläne geschrieben haben. Und ich glaube, das ist sowas, was du eben nicht als Möglichkeit hast, wenn du nicht selber außerhalb von deiner großen Marke aktiv bist. Ja, also diesen Innovator First Mover schon zu machen, bevor du irgendwie dann als Early Adapter im Idealfall als Brand noch mit dazu kommst.
Ja, safe, würden wir beides unterschreiben. Was ist der eine Satz, den du in Jahr 1 bei Edding noch für wahr gehalten hättest, den du heute sofort widerlegen würdest?
Also muss sagen, dass ich ja, als ich zu Edding gekommen bin 2016, so ein bisschen alleine für den Social Media Bereich verantwortlich war. Also, ne, wir haben einen Junior Social Media Manager, ich weiß gar nicht, der Titel war damals sowieso noch anders, eingestellt und dann hieß es so, ne, hier sind die Profile, mach mal. Und damals war ich überzeugt, ja, mache ich, ne, kriege ich hin, so direkt aus dem Studium, erster Arbeitgeber. Sehr, sehr viel Motivation, vielleicht auch so ein bisschen noch die frische Naivität, die aber in dem Moment nicht geschadet hat. Und damals war ich mir voll klar, ja, ich kann das alleine machen, ist doch gar kein Problem. Und mittlerweile, nach jetzt fast 10 Jahren, weiß ich, ich brauche dieses Team. Ich brauche Personen, die sich mit ihrem Kanal Vollzeit auseinandersetzen können. Es gibt, glaube ich, wenige Modelle, wo du wirklich ohne eine externe Agentur alleine diverse Channels erfolgreich machen kannst. Also du brauchst diese Humanressource, um als Marke unterschiedlichste Plattformen mit unterschiedlichsten Social-Media-Channels zu bedienen. Also ein Social-Media-Manager alleine bei der Größe reicht nicht aus. Das kann ich definitiv widerlegen mittlerweile.
Cool. Ja. Vielleicht noch eine diepe Abschlussfrage. Was muss sich strukturell in Unternehmen ändern, damit Social nicht mehr erklärt werden muss?
Ich glaube, es ist so ein bisschen das Verständnis für die Macht, die Social Media hat. Und das Verständnis dafür, dass wir, Pascal, wie du am Anfang gesagt hast, kein Marketing-Kommunikationskanal mehr sind. Wir sind so viel mehr und wir können so viel mehr. Und ich glaube, wenn das im Bewusstsein der Leute ankommt, auch auf Entscheiderebene ankommt, dann musst du gar nicht mehr rechtfertigen oder erklären, was Social Media ist und warum es wichtig fürs Unternehmen ist. Wenn du verstehst, dass du anstatt deine Botschaft rauszusenden, den wertvollsten Input, den du kriegen kannst, nämlich ein Feedback von Usern für deine Entwicklung als Unternehmen, für die Produktentwicklung, einfach direkt bekommst, ungefragt im besten Fall, dann bist du, glaube ich, an einem Punkt als Unternehmen, dass du verstehst, du profitierst von Social und du musst es nicht mehr erklären. Grundlegend wäre natürlich mein Wunsch, dass jeder Mensch selber auch mal auf Social Media aktiv ist, bevor er sich eine Meinung über Social macht und das nicht nur einmal die App runterladen, öffnen und okay, sondern sein Algorithmus tatsächlich auf seine eigenen Interessen trainiert und merkt, wie viel man eben auch rausziehen kann, sei es an Wissen, sei es an Unterhaltung und dann Schritt für Schritt versteht, warum Marken auf Social Media aktiv sein müssen.
Cool. Jetzt kommen noch 3 weitere Fragen. Als erste, wie nutzt du denn aktuell KI?
Ich habe tatsächlich mir vor 2 oder 3 Wochen der FOMO hingegeben, die mich lange geprägt hat, durch diese Unmengen an LinkedIn und Social-Beiträgen über Claude macht deinen ganzen Content-Plan und du sparst 300 Stunden und Headlines wie 20.000 Euro gespart, weil ich jetzt Claude benutze. Und ich habe dann gesagt, also ne, wir haben natürlich als Unternehmen die Herausforderung, dass du erstmal ein sicheres Setup bauen kannst, etc. Und für mich ist aber was anderes, wenn ich von Hannah mit Herz angucke. Ne, da habe ich einfach ein bisschen mehr Freiheit, die kann ich mir selber rausnehmen. Ich nehme als Unternehmerin dann das eigene Risiko in die Hand und hat mir ein Claude-Weekend gemacht. Also ich habe tatsächlich ein komplettes Wochenende darin investiert, einfach da reinzukommen, weil Chatty und ich, wir sind Best Friends. Ne? Also da habe ich mich total wohl drin gefühlt und man baut ja auch so eine Beziehung zu einem AI-Modell auf. Und es ist ja dann schon so ein Schritt, so eine neue Bekanntschaft zu machen. Und habe dann tatsächlich einfach so all die Cases, die ich so im Alltag habe, als Unternehmerin aus einer E-Commerce-Perspektive, der Digital-Marketing-Perspektive, Produktperspektive, einfach mal alles durchgespielt. Und als ich dann den Canva-Connector entdeckt habe und verstanden habe, ich muss nicht mal mehr in Canva selber reingehen, um Texte zu ändern. Ich mache ein Master-Layout für meine Carousel-Posts, wo ich Leuten erkläre, wie sie töpfern, was für Töpferprojekte interessant sein können, worauf sie achten müssen, wenn sie einen Glasurbrand machen. Und dass ich das halt automatisiert meine Inhalte da reinpacken kann, das war mind-changing. Und jetzt als nächstes werde ich halt das ganze MCP-Thema nochmal im Detail angehen und schauen, wie wir vielleicht da hinkommen können. Das ist so meine Vision. Und falls jemand da draußen das schon macht und weiß, wie es geht, dann meldet euch gerne, dass wir in einen Ordner unsere Content Assets packen, dass wir eine Excel-Tabelle haben mit den Benamungen, mit den Captions etc. Und dass wir die Meta Business Suite nicht mehr öffnen müssen, sondern dass unser AI-Agent macht und er die einzelnen Dateien nimmt, einplant, da wo wir eben bei den Profilstrategien mit vorgeplanten Content arbeiten. Das wäre so ein Traum. Also da muss noch mal ein Wochenende her, um da zu gucken, wie das geht und ob und
es ist ja so, dass,
auszuprobieren.
Es ist also das ultimative Ziel, so ein Markensystem zu haben, würde ich es mal nennen, wo die Identität der Marke drin ist, die Ziele drin ist, der Content drin ist, aber auch die Performance drin ist und du dann quasi wirklich mit dem Brand chatten kannst und sagst, hey, guck dir die Performance an von den letzten Videos, was waren der thematische Schwerpunkt, was waren die Hooks etc., schlag mir neue Themen vor und dass du dann wirklich in so eine chatbasierte Weiterentwicklung von Inhalten, Creatives kommst und das halt ein lernendes System ist, ne? Weil das ist der Fehler, den viele haben, es ist halt ein Single Prompting, aber es muss halt besser werden.
Ja, und dass du dann halt damit, also genau durch diesen Schritt hinkommst, Zeit für den geilen Scheiß zu haben. Mhm. Also weil, Zeit für Outbound Community Management, weil das wird keine KI ersetzen können. So, ne? Also da brauchst du den Menschen, du brauchst diesen Humor dafür. Und solltest das als auch Marke dir die Zeit nehmen können. Gehe ich mit. Finde ich auch mega gut.
Cool. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann Creator sein, kann Posting sein, kann Ad sein, kann whatever it might be, ein KI-Asset sein.
Ja, also was ich gerade richtig abfeiere und wo ich weiß, dass mein Team heute auch dran arbeitet, einen Post oder ein paar Posts dazu zu machen, weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses PR-Millennial-Team versus Gen Z Social.
Ja, ja, klar.
Ich finde es mega geil. Also ich feiere es total ab, weil ich finde, das gibt halt jeder Marke, also wer es auch immer hört, und ich glaube, wenn unser Podcast rauskommt, es wäre noch zeitlich okay, den Hype mitzunehmen. Es ist so einfach, das für dich als Marke zu adaptieren. Und ich liebe Hypes, die eben nicht einfach nur nachgemacht werden, sondern wo du dein eigenes Ding als Brand draus machen kannst. Also mega.
Ich finde es ganz cool, was, ich glaube, Stanley Cup hat das gemacht. Die haben das verbunden mit Millennial Marketing Team und dann halt ne irgendwie ein Becher, bla bla bla, und dann Gen Z und dann Cool Drinks, Halleluja. Weißt du, also haben dann quasi Meta-Ebene zwei Trends miteinander verbunden, also den Halleluja-Trend und den Gen-Z-Trend, das fand ich ganz witzig.
Ja, und das ist doch, also ist doch nice, weil es ist so niedrigschwellig, da reinzugehen und sowas sollte man viel öfter mitnehmen, ja.
Voll. Okay, letzte Frage. Wer soll nach dir in diesem Podcast sitzen?
Ich habe sehr viel hin und her überlegt und es gibt einen Creator, der es geschafft hat, aus seiner Community heraus sein Produkt eigentlich zu entwickeln und das ist ja was für mich eben sehr bezeichnend für unsere TikTok-Strategie ist und was ich sehr gerne unterstützen möchte und es ist der Marc Schulz von Anders Leben, der selber Longform-Video-Content auf YouTube macht und durch die Welt reist und darüber berichtet, wie Leute leben und was für Lebensapproaches die so haben, wie die wohnen etc. Und er kriegt ganz viele Rückfragen, wie mache ich das denn, wenn ich so ein Tiny House haben möchte etc. Und hat um all sein Wissen drumherum, und das ist, was ich ja auch einfach liebe, das Wissen weiterzugeben und zu teilen, einen Online-Kurs gebaut. Und das finde ich auf jeden Fall drüber redenswert, ja.
Cool, okay.
Perfekt, super. Wir melden uns bei dem Lieben.
Sehr cool.
Hanna, das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig gespannt, was so in den nächsten Jahren noch mit Edding passiert, also auch wie ihr das Ding irgendwie weiterentwickelt.
Ich auch.
Das ist richtig cool an alle. Ne? Wir verlinken den Kanal natürlich in den Shownotes, also guckt auch mal, guckt rein und schreibt euer Kommentar. Vielleicht habt ihr Glück und es wird dann als Content-Piece umgesetzt.
Fun Fact, wir sagen das immer, wir machen es nie, aber ihr findet den Kanal garantiert auch selber.
vielen Dank.
Vielen Dank euch. Es war mir ein Träumchen, sehr schön und mega. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Danke für deine
Zeit. Bis dann. Tschüss.
Willkommen bei der Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Luna vor. Luna ist eine junge, lebhafte Hündin mit ganz viel Energie und noch ganz viel zu lernen. Sie ist super jung, super lebhaft und auch ein bisschen selbstbewusst unterwegs. Sie findet Menschen ganz toll. Die einzige Themen ist, sie ist noch nicht stubenrein und kann auch noch nicht alleine bleiben. Und sie bellt relativ viel. Sie hat einfach viel zu sagen. Aber sie ist halt eben wirklich noch ein Junghund. Und mit etwas Erziehung wird sich das alles regeln. Ich würde sagen, die sieht ein bisschen aus wie ein Chihuahua-Mix. Also relativ klein, bestimmt auch gut für die Stadt und sogar für AnfängerInnen geeignet. Ihr findet Luna wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr die Folge teilt in eurem Netzwerk. Könnt es auch gerne auf LinkedIn schreiben, auf Instagram schreiben oder schickt das Ding in Slack, in Teams, wo auch immer. Je mehr Leute hier zuhören, desto mehr spannende Gäste bekommen wir und desto mehr interessante Insights. Liebe Grüße aus London. Tschüss.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.